Herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers. Heute mit dem Vice President Customer Experience, Marketing and Sustainability von Eurowings, Clemens Strauß. Wir sprechen heute über die Value-Positionierung von Eurowings und mit welchen konkreten Produktvorteilen diese Value-Positionierung im Marketing unterlegt wird. Außerdem thematisieren wir den Markenkern von Eurowings und wie Clemens diesen gemeinsam mit seinem Team im Rahmen der genannten Value-Positionierung in die aktuelle Kampagne übersetzt. Wir gehen darauf ein, wie die Kampagne überhaupt aufgebaut ist, wie der Media-Mix und die Zielgruppenansprache aussieht und wie sie den Mid-Funnel mit berücksichtigen und auf TikTok beispielsweise als Social-Media-Kanal sehr innovativ mit In-House-Teams unterwegs sind. Das und vieles mehr in der heutigen Folge der Marketing Pioneers. Los geht's mit Clemens.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur, Werbekontakte einzukaufen, sondern auch, Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Hey Clemens, schön, dass du dabei bist. Bevor wir loslegen, stell dich doch netterweise mal ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du und was hast du bisher gemacht?
Hi Daniel, freut mich, dass ich da sein darf. Mein Name ist Clemens Strauß. Ich bin zurzeit der VP Customer Experience und Marketing bei der Eurowings und ja, bin seit knapp 10 Jahren in der Lufthansa-Gruppe. Eurowings ist ja Teil der Lufthansa-Gruppe und habe vor meinem jetzigen Job die Digital-Unit Oscar Bravo geleitet. Die hat bei der Lufthansa in der Gruppe letztendlich ja In-Housing-Capabilities aufgebaut, alles, was rund ums digitale Marketing geht. Und da durfte ich die 3 Jahre vor meinem Job sozusagen in der Eurowings auch drin verbringen. Da das Team aufgebaut, alles, was ein Unternehmen braucht, aufgebaut. Und komme aber ursprünglich auch bei der Lufthansa immer aus den Bereichen, die nah am Kunden sind. Digitales Marketing, Digital Customer Experiences, Personalisierung, Kommunikation, das ist, würde ich mal, mein Home-Turf, ne? Also immer an der Schnittstelle zum Kunden gewesen.
Okay, das heißt, an wen reportest du?
Jetzt gerade an den CEO von der Eurowings, den Jens Bischoff.
Den der ein oder andere Zuhörer vielleicht auch im jüngsten OMR-Podcast ja gehört hat. Insofern ganz spannend, weil wir ja auch versuchen, quasi jetzt eine Ebene tiefer zu gehen, ein bisschen mehr auf die Marke, ins Marketing reinzugehen. Lass mal ein bisschen über Eurowings sprechen. Ich will jetzt nicht mit wahnsinnig vielen Zahlen langweilen, aber trotzdem wahnsinnig beeindruckend, was ihr die letzten Jahre jetzt gerissen habt, weil ich habe mal 2 Zahlen rausgesucht. Ihr habt 2022 so knapp 1,9 Milliarden umgesetzt, dann 2023 2,6 Milliarden, entsprechend mit einem Passagierzuwachs, habt auch die Flugstrecken ausgebaut. Hört sich erstmal wahnsinnig beeindruckend an, weil das ist jetzt mal für den Umsatz gesprochen, eine Steigerung von 40%. Wie viel Corona-Effekt ist da drin?
Ja klar, also während der Corona-Zeit musste man natürlich schon deutlich Netz und auch Anzahl der Flugzeuge reduzieren. Insofern ist Corona-Effekt natürlich dabei. Ich glaube aber, die positive Entwicklung, die du schilderst und zugegebenermaßen, ich bin ja wie gesagt erst seit Anfang des Jahres dabei, also haben meine Kolleginnen und Kollegen und das gesamte Eurowings-Team einfach eine mega gute Arbeit geleistet, dass es jetzt wirklich in dem Wachstum auch wieder hochgeht. Also wir erreichen da gut Pre-Pandemic-Levels, was uns alle wirklich sehr, sehr freut. Und ja, wir haben auch ein paar Rekordzahlen, das ist jetzt nicht nur sozusagen Umsatz und Anzahl der Flugzeuge angeht, sondern auch Mitarbeiteranzahl. Wir haben jetzt inzwischen über 5000 Mitarbeitende bei der Eurowings und das ist auch einfach ein schöner Milestone, auch sozusagen nach intern, ne? Das Zeichen, dass wir uns sehr erfolgreich weiterentwickeln. Dieses Jahr wird auch ein sehr erfolgreiches, ich kann jetzt nichts im Detail nennen, aber wir knüpfen an unserer Turnaround-Geschichte an, die wir 23 eingeläutet haben und das ist ein gutes Gefühl.
Was glaubst du, sind da die Haupttreiber, warum ihr so erfolgreich seid?
Ich glaube, wenn die Zuschauer auch meinen Chef, den Jens Bischoff, im OMR-Podcast gehört haben, ich glaube schon, dass wir einen einmaligen Fokus auch auf die Mitarbeiter haben. Wir glauben wirklich ehrlich, dass alles mit dem Mitarbeiter anfängt. Wenn es beim Mitarbeitenden stimmt, dann bringt der Mitarbeiter das auch Richtung Kunde. Und wenn der Kunde dann zufrieden ist, äußert sich das dann auch möglichst positiv auf dem EBIT. Das ist jetzt natürlich irgendwie eine vereinfachte Formel, aber ich glaube in der Gänze schon auch das, woran wir alle glauben, in der Führungsmannschaft bei der Eurowings, aber auch genauso bis zu jedem einzelnen Mitarbeiter. Und das ist schon besonders. Und Ich muss ehrlich sagen, der Teamgeist in der Eurowings ist schon auch einmalig. Die Firma hält sehr, sehr stark zusammen. Wir haben sehr flache Hierarchien. Wir sind ein relativ kleines Management-Team auf viele Mitarbeitenden. Und das ist auch gut so, weil wir einfach extrem dynamisch, agil sein können für eine Branche, die auf der anderen Seite komplex, fragmentiert und vielleicht nicht immer so reibungslos abläuft. Und ich glaube, die Kombination macht sicherlich auch einen Erfolgsfaktor aus.
Kannst du mal ganz kurz sagen, wie ihr ungefähr aufgestellt seid? Also insbesondere jetzt im Hinblick logischerweise auf dein Team, als auch die Eurowings Digital, die es ja, glaube ich, noch gibt als eigene GmbH.
Genau. Ja, wir können uns sehr glücklich schätzen, dass die Eurowings Digital gibt, die letztendlich wirklich die Digital Capabilities für die Eurowings, die wir wirklich auch brauchen, powert. Ich habe ja erwähnt, dass ich selbst eine digitale Unit bei der LHG aufgebaut habe. Insofern kann ich mich wirklich glücklich schätzen, dass ich das jetzt sozusagen auch at hand habe. In meinem Bereich, ich habe 7 Directs, darunter fallen Themen wie die Customer Experience und das Produktmanagement. Das Physische in dem Fall, weil die digitale Produktentwicklung passiert bei der Eurowings Digital. Dann habe ich das Marketing, auch hier sehr, sehr stark den Teil Marketing, der nicht Performance getrieben ist, der auch wiederum bei der Digital liegt und den unteren Teil des Funnels sozusagen erfüllt. Das Social Media liegt ebenfalls bei mir. Und dann aber auch, da bin ich sehr, sehr happy drüber, die Bereiche Customer Relations und Servicing und Provider Management. Was man klassischerweise vielleicht so als Defense-Teams bezeichnen würde. Also dort, wo die Callcenter und die E-Mail-Provider ihre Arbeit leisten, falls Dinge mal nicht ganz so laufen, wie wir es uns eigentlich vorstellen, ist das für mich deshalb super positiv und herausragend, dass das in einer Verantwortung bei mir liegt, weil wir einfach auch für die Sachen gerade stehen müssen, die wir dann gestalten, ne? Ob es jetzt im Produkt ist oder woanders. Also du hast die Offensive und die Defensive zusammen und ich glaube, diese Art der Verantwortung ist eine Anforderung, ja, und gleichzeitig sozusagen auch eine Herausforderung. Aber das ist super schön, weil man dann die Effekte direkt auch auf beiden Seiten erkennt. Und last but not least ist bei mir auch nochmal das Thema Sustainability, was natürlich in der Größe und Wichtigkeit für die Lufthansa-Gruppe, für die Eurowings auch eine bedeutungsvolle Position innehat.
Das heißt, wieder dein Directs oder insgesamt dein Team, wie groß seid ihr ungefähr?
Ja, in meinem Bereich sind wir fast 80 Leute.
Okay. Super spannend. Es ist jetzt aber so, dass die Eurowings eine Positionierung hat, die ich grundsätzlich super, super interessant finde. Kenne ich so ein bisschen aus der Telekommunikation der Vergangenheit. Da hatten wir mal eine Marke, die ähnlich aufgestellt war, nämlich in der Value-Positionierung, wo ihr ja irgendwo euch auch selber seht und auch seid. Nichtsdestotrotz gibt es da ja aus einer Business-Perspektive auch eine Gefahr. Und zwar die Gefahr stuck in the middle. Also man ist weder Premium irgendwo, noch ist man so richtig bei euch jetzt Billigflieger. Weiß nicht, ob der Begriff auch mal den so stehen lassen kann. Aber beschreibt doch mal ein bisschen die Chancen und weiß nicht, ob es Risiken gibt, aber welche Chancen und Risiken daraus entstehen.
Ja, das Risiko, wie du richtig gesagt hast, ist stuck in the middle, ne? You don't wanna be stuck in the middle, laut Michael Porter. Ich glaube, jeder BWL-Student kennt diese Formel irgendwie. Und das haben wir natürlich im Hinterkopf, ne? Weil wir stets sagen, das wollen wir nicht und das sind wir nicht und das werden wir auch nicht. Wir drehen es sozusagen eher erstmal auf die andere Seite und sagen, das ist für uns der Magic Sweet Spot. Warum ist das so? Weil wir uns sehr, sehr wohl fühlen in der Positionierung der Value Airline. By the way, wir wurden auch von Skytrax, das ist ein Industrieranking, auch mit dem 4. Stern ausgezeichnet, was uns auch wirklich differenziert von unseren Wettbewerbern, die vielleicht eher in der Low-Cost-Positionierung sind. Und das ist sozusagen auch erstmal eine Anerkennung von außen. Wir glauben, in unserem Konzept ist es einfach so, dass wir glauben, dass wir sagen, wir können nicht Low-Cost, wir wollen auch nicht Low-Cost sein, wir wollen und können nicht die günstigsten sein, wir können es aber besser machen und führen sozusagen zusätzliche Services und Produkte an unsere Kunden heran, die letztendlich das Gefühl von Value dann auch wirklich übermitteln. Und da sind Beispiele, entweder wenn du Statuskunde bist, im Miles & More Programm hast du Zugänge zur Lounge, du kannst genießen, was ein Statuskunde bei der Lufthansa sonst auch genießen darf.
Was ja andere Airlines auch gar nicht können, weil sie die Infrastruktur vermutlich gar nicht haben.
Ne? Also genau, ganz genau, ja. Und das ist natürlich schon auch attraktiv, weil wir als Eurowings die dezentralen Stationen, die sogenannten dezentralen Stationen in Deutschland abdecken. Also alles außer Frankfurt und München. Und dementsprechend wir auch schon Kundschaft haben, die natürlich interessiert ist auch an dem Statusprogramm. Und das bieten wir hiermit an. So, das ist Nummer eins. Nummer zwei, wir haben auch eine Menge an Services, die wir glauben, auf dieses Value-Versprechen einzahlen, ob es jetzt flexible Umbuchungsmöglichkeiten sind, Features wie den freien Mittelsitz, den du dir dazu buchen kannst. Also wir versuchen immer wieder dort, wo es möglich ist, zusätzliche Services anzubieten, die dir als Kunde oder Kundin das Gefühl geben, hey, da ist ein bisschen mehr Value drin. Und wir sagen immer, wir haben halt einfach Lufthansa Insights, ob jetzt das Flugzeug selbst ist, ob es die Sitze sind, die kommen ja sozusagen eingekauft aus der Lufthansa Group. Und wir haben dadurch einfach natürlich einen riesen Vorteil, freuen uns auch Teil der LHG zu sein und können dadurch meines Erachtens auch dieses Value-Versprechen deutlich besser einlösen als vielleicht andere. Und ich glaube, es kommt noch ein Faktor dazu. Der Markt Deutschland und die Nutzer und Konsumenten in Deutschland sind natürlich schon auch, glaube ich, anders gepolt als vielleicht in anderen Märkten. Und ich glaube, da zieht die Value-Positionierung auch sehr, sehr stark.
Warum glaubst du das?
Ja, weil ich glaube schon,
dass
du wirst natürlich auch in gewissen Alterssegmenten einen Zug hin zu Low-Cost geben, ne? Wenn du Student bist und irgendwie nach dem besten Deal suchst, ist es klar, dass du auch darauf anspringst. Aber ich glaube schon, dass die deutschen Preis-Leistung, und zwar beide Faktoren, das immer wieder in Erwägung ziehen. Da kann man in andere Verticals gucken, ja, ob es jetzt Einzelhandel ist, ja, oder was anderes. Der Deutsche ist jetzt nicht nur durch das Thema billigster Preis zu haben, und das spiegelt sich bei uns auch letztendlich in den Buchungszahlen wieder. Du hast es anfangs gesagt, die Entwicklung zeigt so ein bisschen, dass unsere Positionierung uns recht gibt, was uns keinerlei Grund zum Ausruhen gibt. Ganz im Gegenteil, es gibt eine Menge noch zu tun und wir sind täglich auch dran. Aber es bestätigt zumindest diesen Ansatz, dass wir sagen, Value ist für uns die richtige Positionierung. Und stellst dir einfach so vor, ja, wenn du auf die Marriott-Gruppe guckst, ja, ist ein Riesenkonzern inzwischen mit, glaube ich, über 30 Submarken. Das ist eine Premium-Hotel-Gruppe, ne, und da drin sind Premium-Hotels wie das Ritz-Carlton, aber du hast auch ein Value-positioniertes Hotel oder eine Brand wie das Moxie. Ja, und wir sehen uns ähnlich. Die Lufthansa-Gruppe ist eine Premium-Airline-Gruppe und darin ist die Eurowings der Value-Anbieter. Also du kannst vielleicht die Analogie erkennen. Danach streben wir eigentlich auch. Wir haben das Premium-Insight, ja. Und aber indem wir versuchen, unsere Kostenposition, aber auch genau im Revenue-Management Dinge zu steuern, ist stark auf Value aus für den Kunden.
Okay. Wie wir das dem Kunden dann auch erklären und im Marketing rüberbringen, da sprechen wir gleich noch drüber. Ich würde gerne nochmal auf eure Sales-Struktur eingehen. Also wenn wir jetzt mal auf die Verkäufe schauen, wie viel macht ihr über Direktvertrieb, wie viel vielleicht über indirekt, also sowas wie Skyscanner oder Swoodo etc. Gibt es ja verschiedene Partner oder auch im Reisebüro-Bereich sicherlich als Einflugschneise. Wie kann man den Kuchen ungefähr aufteilen?
Also Direktvertrieb macht ungefähr 50% bei uns aus und wie du dir vorstellen kannst, als jemand, der aus dem digitalen Marketing auch kommt, unser Ziel ist natürlich, das auszubauen, ja, weil ich denke mal, ein Viertel ist wahrscheinlich grob auch auf die anderen Meta-Searcher und so weiter zu allokieren, aber unser Ziel ist natürlich, das über unsere eigenen digitalen Kanäle noch zugänglicher zu machen. Vielleicht kommen wir später nochmal dazu, First-Party-Kontakte nochmal zu erhöhen, den Reach für uns selbst zu erhöhen. Aber ich glaube, wir sind auch grob mit 50% Eigenvertriebskanal sehr, sehr gut dabei. Ja, haben mit der Eurowings Digitale auch das Glück, dass wir da sehr, sehr stark auch an der Entwicklung des eigenen Kanals arbeiten können.
Okay, aber ihr seid ja überall drin, ne? Also bei Meta-Searchern, die du jetzt gerade angesprochen hast, da finde ich euch ja auch, wenn ich suche, richtig?
Genau, richtig.
Okay, genau, weil, also ich war ja selber mal vor unendlich langer Zeit, fast 15 Jahre jetzt her, in der Touristik, aber die Grundregeln haben sich nicht geändert. In dem Fall, das war ein OTA, Online Travel Agency, lastminute.com. Damals war es so, dass wir gerade im Hotelbereich eine relativ hohe Abhängigkeit auch hatten, irgendwann von Trivago. Das war Fluch und Segen zugleich, weil Trivago natürlich auch eine wahnsinnig gute Skalierungsmöglichkeit war, ja, also über eine entsprechende Preissetzung, CPC-Steuerung damals, konntest du halt den Kanal auch aufdrehen und der war auch interessant oder ist immer noch interessant, margenseitig. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich irgendwann überlegen, wie viel Abhängigkeit willst du von indirekt haben, das hast du überall, also ich kenne es auch aus der Telekommunikation, bei euch jetzt auch das Gleiche. Insofern voll bei dir, also klar, das Ziel muss sein, Direktvertrieb zu gehen. Gibt es ja das Booking-Beispiel, die haben ja irgendwann dann entschieden, wir gehen jetzt raus aus den Meta-Searchern und schneiden uns den Kanal ab. Wahrscheinlich erstmal nicht so viel Spaß gemacht im ersten Jahr, würde ich vermuten, aber infolgedessen sozusagen vermutlich den Direct-Share dann auch erhöht. Aber ihr seid erstmal überall zu finden, das war meine Frage.
Okay. Absolut, ja. Ne? Das Offering dort, wo die Kunden sind, da wollen sie es auch anbieten. Die Preisstruktur hast du angesprochen, ja, da sind durchaus die digitalen Player natürlich sehr, sehr smart unterwegs, möchte ich gar nicht bestreiten. Deshalb sozusagen unsere Strategie klar zum Eigenvertrieb oder auf dem eigenen Kanal. Aber wir müssen auch dort sein, wo die Kunden sind. Ja, das hat auch was mit Convenience und Value zu tun.
Okay. Ihr habt eine Mission, ich zitiere dir mal kurz, Europe. Das heißt, also du hast jetzt insbesondere Deutschland angesprochen, dass die Deutschen sehr stark Wert auf Value legen, aber ihr seid jetzt, ihr habt auch Hubs in jedem europäischen Land oder wo seid ihr gerade übervertreten?
Ja, wir haben 13 sogenannte Basen, ja, wo Flugzeuge sozusagen stationiert sind in unterschiedlichster Anzahl. Ein großer Teil davon ist in Deutschland. Wir haben auch welche beispielsweise in Palma de Mallorca. Ein ganz, ganz wichtiger Hub, wenn man so möchte, für uns als Eurowings. Genauso aber auch in Prag und beispielsweise auch in Stockholm oder Salzburg, jetzt nur um ein paar zu nennen. Also wir sind europaweit verteilt und deshalb auch dieser Anspruch, ganz klar Europe's Leading Value Airline zu sein, weil wir auch letztendlich der Nachfrage danach kommen, dass die Leute auch in Europa sich mit einem Value-Konzept fortbewegen möchten. Und wir sind dafür da, das dann auch letztendlich zu ermöglichen.
Okay. Jetzt haben wir ja vorhin über die Produktdifferenzierung gesprochen, also den Mittelsitz, den man bei euch zum Beispiel buchen kann. Jetzt sagte euer CEO, der Jens Bischoff, kürzlich, dass die Marke die Preiselastizität auch bestimmt. Kannst du da mal näher drauf eingehen? Warum frage ich? Vielleicht noch eine Erläuterung dazu. Weil, also klar, der Deutsche als Preis-Leistungs-Hunter sozusagen, der schaut jetzt nicht nur auf den Preis, sondern auch auf die Leistung. Aber die Marke als solches könnte dann ja schon fast egal sein. Also warum ist die Marke trotzdem nicht egal? Warum ist es wichtig, die Marke zu spielen? Oder wie viel Produkt steckt da auch drin?
Ja, klar. Ich möchte eins, ne, der Preis spielt natürlich schon eine wichtige Rolle, aber die Marke halt ebenfalls auch, weil letztendlich das Fliegen hat sich in den letzten Jahrzehnten ja schon sehr, sehr stark entwickelt. Und man muss einfach sagen, wir haben einen gewissen Commodity-Faktor inzwischen in der Industrie. Die Abgrenzung des Produkts wird immer schwieriger. Ja, am Ende sitzt du im Airbus 320 und der Airbus 320 hat eine gewisse Anzahl an Sitzen. Da sind vielleicht Seatpitch unterschiedlich, da ist vielleicht der Komfort des Sitzes unterschiedlich, aber so im Groben ist das Produkt schon auch zum Teil austauschbar. Und deshalb nimmt die Marke eine meines Erachtens immer wichtigere Rolle eigentlich ein. Und du brauchst die Marke aber dann auch dafür, um zu differenzieren. Letztendlich, und das wird sich auch nicht ändern, egal ob Commodity oder nicht, musst du mit der Marke den Differenzierungsfaktor nochmal erhöhen. Ja, und für uns, wir sagen ganz klar, für unsere Kundinnen spielt es schon eine große Rolle, ob man an eine Eurowings-Maschine steigt, die Lufthansa Insight hat, oder ob es vielleicht eine Maschine eines Wettbewerbers ist. Wir sehen auch da wiederum in den Markenwerten, in den Umfragen für die Marke auch dementsprechend diese Recognition dazu. Wir glauben, dass die Marke einfach auch ein starker Differenzierungsfaktor deshalb ist, weil du natürlich damit eine gewisse Orientierung verknüpfst, eine gewisse Sicherheit dessen, was drinnen steckt, verknüpfst, auch das, was dich vielleicht erwartet an Bord mit dem Personal, was da drin verknüpft ist, aber auch das Ganze drumherum. Die Lufthansa-Gruppe steht für etwas und da ist das Thema Sicherheit sehr, sehr weit vorne, da ist das Thema Qualität sehr weit vorne und insgesamt auch Premium sehr weit vorne und das zeigen uns die Umfragen sehr, sehr stark, ne? Weil du gewisse Attribute der Eurowings natürlich schon auch als Kundin, ja, auf die Lufthansa-Gruppe auch beziehst. Und deshalb für uns das Thema Marke ist ein riesen, riesen Thema. Gerade auch um Sympathien nochmal der Marke gegenüber zu erhöhen. Ja, du kannst dir ja vorstellen, früher hat die Lufthansa diese Hubs bedient, ne, die Städte in Hamburg, ob es Düsseldorf, Hamburg, Berlin etc. ist. Immer dann hat irgendwann mehr die Eurowings, davor die Germanwings, dann aber die Eurowings irgendwann übernommen. Und da ist natürlich diese Liebe zur Marke schon auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Also da spielen ganz, ganz viele Komponenten rein.
Ich habe neulich mal einen LinkedIn-Post von dir gesehen, da hast du eine Gleichung aufgestellt. EX plus CX ist gleich BX. Was heißt das?
Ja, EX steht für Employee Experience, CX ist die Customer und Communication Experience und das BX ist die Brand Experience und das ist für mich sozusagen die Brand Experience, ist die Total Experience. Ja? Also alles, was du als Kundin oder Kunde erlebst mit einer Marke an der gesamten Anzahl der Touchpoints, ist das, was deinen Eindruck zur Marke schafft. Und warum ist die Formel so gebaut, wie sie gebaut ist? Naja, weil wir fest dran glauben, das passt zu meinem Anfangsstatement, dass der Employee im Fokus ist. Also all das, wie wir jetzt die Marke entwickeln, startet immer mit den Mitarbeitenden. Jetzt die Kampagne, da werden wir vielleicht nochmal drauf kommen. Genauso aber auch unser Markenkern, More Ease for Everyone, mehr Leichtigkeit für alle. Das ist etwas, was wir beginnen bei unseren Mitarbeitenden. Ja, du hast im Büro Motivationssprüche, du siehst diese gewisse Leichtigkeit, die wir in unseren Büros versprühen, ob es jetzt im Headquarter, in der Administration ist oder beim fliegenden Personal. Wir versuchen da auch mehr nachzucatern. Das ist nicht so, dass wir da jetzt happy sind mit dem Status, sondern wir versuchen da immer weiterzumachen. Aber ganz klar mit dem Zeichen zu sagen, wenn ihr Ambassadors der Marke sein könnt, dann ist das die richtige Voraussetzung und auch die richtige Sequenz. Und dann geht's in die Kommunikation und dann geht's in die Customer Experience. Weil was uns die Customer Satisfaction Werte natürlich immer sehr, sehr stark zeigen, wir können das sehr Touchpoint-spezifisch messen, ist, dass am Ende der Mensch, ne, die Crews, die machen den Riesenunterschied aus. Und wir haben einfach sensationelle Crews. Ich hatte vorhin das Skytrax-Ranking erwähnt. Da machen die Crews auch einen sensationellen Eindruck. Die sind freundlicher, die sind professioneller, die sind erfahrener als die Konkurrenz. Und deshalb, für mich, die Mission ist ganz einfach. Ne? Wir müssen die Mitarbeiter mit der Marke anstecken. Die sind es schon riesig. Und wir müssen da aber auch weiter investieren. Das steckt dahinter.
Was auch total wichtig ist, wenn es zu Verspätungen oder Flugausfällen zum Beispiel
kommt. Total.
Also, dass du dann eine Crew hast, die jedenfalls vor Ort ist, das entsprechend auch erklärt. Aber da nochmal die Frage. Das ist
der Punkt, den du ansprichst da, Daniel, ne? Weil ich habe eben den Kern erwähnt, mehr Leichtigkeit für alle. Ja, da könnte man jetzt salopp sagen, okay, ne? Also Fliegen ist alles andere als leicht manchmal. Da gibt's eine Verspätung und der Prozess am Airport ist nicht einfach. Dessen sind wir uns wohl bewusst, ne? Also Fliegen ist zum Teil, wenn es mal nicht gut läuft, echt schon eine Herausforderung. Und wenn du dann nochmal mit einer Familie unterwegs bist, ein, zwei kleine Kinder hast, das kann echt anstrengend sein. Egal welche Art des Reiseverhaltens, ne, ob es eine kurze Reise ist, Mittelstrecke oder Langstrecke. Gerade in dem Moment zeigt sich aber ein differenzierender Faktor, wenn du in der Situation als Mitarbeiter der Eurowings oder die Services, die digitalen, die wir als Eurowings anbieten können, wenn du dann sagst, hey, ich schaffe dem Kunden in diesem Moment ein kleines Stück der Leichtigkeit. Und das kann sehr, sehr viel gut machen. Das merken wir in unseren Seat-Satisfaction-Wertungen oder auch dem NPS. Also das ist für mich einfach mehr als nur irgendwie eine Markenbotschaft oder ein Kern, sondern das ist für uns einerseits Abbildung der Gegenwart, wie wir als Eurowings denken und agieren und gleichzeitig aber auch eine Ambition an die Zukunft, das noch stärker zu tun. Weil let's face it, wir sind alle nur Menschen und es gibt immer wieder Situationen, wo es nicht so leicht ist und du es vielleicht auch nicht erbringen kannst. Da steckt absolut für uns die Differenzierung. Ne? Wenn du mich fragst, Value, wie schafft ihr das emotional, dann ist für mich darin das Potenzial, das noch stärker auszuführen.
Genau. Es ist jetzt erstmal ja kein Produktversprechen als solches, du kannst ja Mittelseat buchen, sondern da geht es ja wirklich um das Thema Kundenhandling. Wie gehst du damit um, wenn du eine Flugverspätung hast von einer Stunde irgendwie und wie kommunizierst du etc.? Ist es so trotz wahnsinnig herausfordernd für dich? Also ich bin zumindest immer relativ schnell abgenervt. Gilt auch für die Deutsche Bahn. Man weiß ja, dass Reisen oft mit Unzulänglichkeiten verbunden ist. Aber wenn es einen dann selber erwischt und man vielleicht noch Anschlusstermine hat oder einfach von der beim Urlaub die klassische Rückreise, ne, da will man einfach nur noch nach Hause. Klar. Bei der Hinreise, da ist man noch ein bisschen toleranter wahrscheinlich, weil man sich auf den Urlaub freut. Bei der Rückreise will man zurück. Die Deutsche Bahn, die macht das, finde ich, auch ziemlich gut. Die hat auf Social Media den TikTok-Channel der Deutschen Bahn und nimmt das auch spielerisch auf, teilweise mit Memes und so weiter. Was dann aber von auch dann der Zielgruppe teilweise gefeiert wird. Ja. Also wenn man das schlau macht, trotzdem mit Unzulänglichkeiten zu spielen, muss ich selber manchmal so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Dann kann man ja auch was Positives draus generieren. Wahrscheinlich nicht immer und überall. Ja, ist sehr schwierig. Wenn du gerade, wie gesagt, selber in der Situation bist, dann bist du trotzdem genervt. Aber man kann auch ein Marketing-Vehikel draus machen. Deswegen jetzt Beispiel Deutsche Bahn, wo das ja auch mit zum Betrieb dazugehört.
Ja, das stimmt. Vielleicht ein Kommentar dazu. Ich meine, es gibt ja auch die Beispiele, die BVG macht das ja auch sensationell, ne, seit Jahren. Genau mit dem zu spielen, dass der Kunde eigentlich von Grund auf erstmal unzufrieden ist, aber du schaffst irgendwie daraus eine humorvolle Connection zu dem Kunden, was dann die Brand Love aufbaut. Es gibt auch bei uns im Wettbewerberset schon auch eine Airline, die das auch gut macht, die auch damit spielt, dass sie eigentlich in der Wahrnehmung sehr negativ ist. Warum machen wir es nicht? Meines Erachtens nach brauchen wir es nicht, weil wir haben schon durchaus sehr gute NPS-Werte. Es gibt natürlich Verspätungen und es gibt auch unzufriedene Kunden. Das möchte ich gar nicht verhehlen. Man darf dabei auch nicht vergessen, wir bieten einen Service an, der mega komplex ist. Also um einen Flug von A nach B zu bringen, da ist schon sehr, sehr viel dran. Sehr, sehr viele Parteien, viele, die wir auch nicht direkt in unserer Verantwortung haben. Wir fühlen uns verantwortlich, weil am Ende hat der Kunde oft die Beziehung direkt zu uns. Aber es ist sehr komplex. Insgesamt ist es trotzdem so, dass wir eine durchaus zufriedene Kundenschaft haben, was sich, wie gesagt, auch in unterschiedlichsten Rankings auch widerspiegelt. Und deshalb glaube ich, auch gerade weil wir uns im Value-Bereich positionieren und dort uns auch befinden, haben wir es gar nicht so nötig, das zu tun. Kann natürlich ein legitimer Marketing-Trick sein, sagen, ne, oder Marketing-Tool. Für uns, wir gehen da andere Wege.
Okay. Lass mal über die aktuelle Kampagne sprechen. Ihr habt ja vor kurzem eine Kampagne gelauncht. Ich flieb's, glaube ich, ist so der Titel davon. Erzähl doch mal ganz kurz, wie ist die Kampagne aufgezogen? Was ist so das Ziel davon? Wo seid ihr medial unterwegs? Genau, wir gehen einfach mal komplett durch.
Ja, gerne. Du passt auch gut zu der strategischen Betrachtung, ne? Weil ich glaube, es war in meiner Karriere immer so, Marketing ist nicht zum Selbstzweck da. To break it for all Marketeers. Ja. Marketing ist nicht zum Selbstzweck da. Wir haben hier eine Aufgabe und die ist hochstrategisch, nämlich die Positionierung Value, die wir ja jetzt schon ausführlicher besprochen haben, dann auch kommunikativ zu unterstreichen. Ne? Und Value an sich klingt jetzt für den Menschen im Unternehmen irgendwie schlüssig und ne, jemand, der BWL irgendwie studiert hat, kann es auch einordnen. Für den Menschen da draußen bedeutet das halt nicht immer was. So, du spürst es, wenn du mit uns fliegst, zum Beispiel mit Services und Produkten. Wir mussten das Ganze aber natürlich auch in die Kommunikation übersetzen. So, und da haben wir gesagt, Mensch, wenn unser Markenkern mehr Leichtigkeit für alle ist, mit den Markenwerten, die auch darauf einzahlen, zum Beispiel eine gewisse Zuverlässigkeit, eine gewisse Zeitgeistigkeit, auch ein gewisser Humor. Das ist alles, was die Marke Eurowings auch ausmacht. Wie kriegen wir es übertragen in unsere Kommunikation? Und wie kriegen wir eigentlich dieses Gefühl der Leichtigkeit und dann Value dahinter? Wie kriegen wir es übertragen? Ja, und da haben wir mit unserer Agentur, mit Jung von Matt und dann weitere Agenturen, die beteiligt waren, Larette, haben wir eine super, wie ich finde, Markenkampagne aufgesetzt, die eine Wortneuschöpfung eigentlich im Titel trägt, nämlich ich flieb's. Fliegen und Liebe zusammen ergibt dann das Wort, was zu einem Ohrwurm wurde, weil das ja auch mit Sprechgesang begleitet wird. Und die Idee ist, wie gesagt, diese Marke mit dem, wie sie schon wahrgenommen wird, dem Humorvollen, dem etwas Offeneren, auf Augenhöhe, ein bisschen spaßig, ein bisschen zeitgeistiger, moderner, vielleicht auch ein bisschen schrill, aber trotzdem nicht zu schrill, dass wir sie in der Kommunikation auch genauso positionieren. Ist jetzt auch keine überraschende Wendung, ne? Wir gehen jetzt auch nicht von 0 auf 100, sondern das ist meines Erachtens die logische Weiterführung der Markenführung. Und ja, wir sind im Media-Mix so vorgegangen, dass wir gesagt haben, für diesen Campaign-Flight, der war relativ lang, deutschlandweit. Wir wollen ja die Nadelbewegung in der Wahrnehmung, gerade auch was das Thema Markensympathie, Brand Love, Consideration angeht. Und wir haben sehr stark Formate ausgewählt, ja, weil wir gesagt haben, es ist natürlich ein Bewegtbildformat per se, dieses Ich flieb's Video. Das haben wir in unterschiedlichen Abformaten gehabt. In den Upper Funnel Medien natürlich, ja, mit den drei großen Videos herausgespielt, auf Social Media dann runtergecuttet auf ein paar weitere Formate und dann in der Distribution, je weiter es runterging, haben wir es dann natürlich noch zielgruppenspezifischer ausgespielt, aber insgesamt der Fokus war auf Bewegtbild, also du hattest jetzt nicht die klassischen Stills in der Out-of-Home-Logik dabei, ne, was ja oft, jetzt auch aus meiner Erfahrung bei der Lufthansa, wo wir schon auch das oft verwendet haben, wir haben jetzt gesagt, wir fokussieren uns darauf. Soweit sind wir auch mit den Zwischenresultaten, die Auswertungen kommen sozusagen gerade auch rein, sind wir auch happy. Wir haben gerade dort, worum es uns ging, ne, in der Wahrnehmung der Positionierung, in der Wahrnehmung der Marke, der Sympathie, da haben wir auch die Entwicklung gemacht. Jetzt gucken wir mal, was am Ende bei rauskommt in der Auswertung. Und wir wollen aber auch darauf aufbauen. Ne. Das war jetzt der Beginn von Ich flieb's und wir gucken jetzt schon auch gerade sozusagen in die Planung des nächsten Jahres. Wie können wir das konsequent weiterführen? Und da wird es auch bei Ich flieb's sehr voraussichtlich auch bleiben, dann aber wahrscheinlich nochmal wieder in einem breiteren Mix, dann gerne vielleicht auch mal auf Out of Home gehen, vielleicht mal mehr Audio wieder reinnehmen. Da müssen wir nochmal gucken, um uns genau auch nochmal die Karten zu legen, was die Resultate angeht. Aber das war so grob das Konzept dahinter. Und natürlich schon auch die Targetierung einer etwas jüngeren Zielgruppe, ne? Weil der Ansatz war ja jetzt auch nicht so klassisch 70 plus Target Group, sondern halt eher ein bisschen jünger. Aber das Spannende ist, das kann ich schon sagen, dass das trotzdem auch bei denen zieht, die sich zwischen 40, 50 im Alter bewegen oder auch ein bisschen drüber hinaus. Unsere Vielflieger finden das super, ja, das ist klasse. Ja. Ja, da haben wir erst so ein bisschen Sorge gehabt und gedacht, ist das nicht too edgy, ja, für jemand, der auch die LHG so gut kennt und auch die anderen Airline-Brands. Aber das Schöne ist ja, eine Marke braucht Profil, eine Marke braucht Standout. Das war ja auch unser Ziel, zu sagen, hey, wir wollen das ausbauen. Und das haben die Kunden und Kundinnen anerkannt und haben gesagt, hey, kaufe ich euch ab. Ja, also in der LHG seid ihr schon diejenigen, die das machen können. Und auch im Gesamtmarkt ist das kredibel, was ihr da tut und wie ihr kommuniziert.
Ich fand es dahingehend sehr spannend, weil ihr habt ungefähr ein Jahr vorher auch Spots teilweise gehabt, einen, den ich noch in Erinnerung habe, mit Christoph Maria Herbst, der dann so im Flieger sitzt und dann irgendwie halt das Entertainment durchscrollt und mehr oder weniger ist die Botschaft, ja, wir haben hier ganz tolle Filmauswahl. Mhm. Und ich glaube, dann gibt es nochmal einen TV-Spot, den ihr damals gespielt hattet, wo ihr die Mehrwerte, die Produktmehrwerte, die du vorhin auch alle beschrieben hast, mit hier Umbuchungsservice und du kannst Mittelseat buchen und so, spielt aber relativ nüchtern, so einer klassischen Abfolge, professionell produziert, also guter Sport, aber jetzt weniger emotional als das, was ich jetzt macht mit Ich flieg.
Genau.
Also das ist mir halt aufgefallen einfach, wie stark ihr jetzt in dieses, du hast es gerade genannt, so ein bisschen, ich weiß nicht mehr, ein bisschen frech oder ein bisschen, aber nicht so over the top, aber trotzdem halt hochdynamisch, wie ihr es produziert habt, in der Jugendsprache, dann teilweise mit dem Sprechgesang, mit Wortspielen, die ich ehrlicherweise teilweise nicht alle verstanden habe. Also vielleicht kannst du da nochmal aufklären, was da die Ratio war, weil da war eins dabei, also ich habe mir das jetzt logischerweise im Vorbereitung auf den Podcast nochmal angeschaut, mit SAF, glaube ich, hieß das, weniger CO2 verbrauchen und tralala, das genaue Wording kriege ich nicht mehr hin, habe ich nicht verstanden. Habt ihr das bewusst gemacht? Ja. Weil, also ich habe es gegoogelt, ja, ich habe dann rausgefunden, da geht es irgendwie um Kraftstoffe, die sozusagen aus erneuerbaren Energien, glaube ich, erzeugt werden.
Oder weniger
CO2, nachhaltig, genau. Habt ihr das bewusst gemacht? Kleine Werbeunterbrechung. Ich muss ja zugeben, ich bin ein echter Kaffeeliebhaber und ohne den ersten Kaffee geht bei mir morgens einfach gar nichts. Und da es sehr vielen Menschen sehr ähnlich geht, die auch sehr gerne Kaffee und sehr gerne guten Kaffee trinken, ist es grundsätzlich auch ein tolles Geschenk. Beispielsweise für eure Kunden, Partner, Mitarbeiter. Anders als mal wieder irgendwie einen langweiligen Schlüsselanhänger oder Kugelschreiber zu verschenken. Und genau hier kommt Black Hat Coffee ins Spiel. Das ist eine Specialty-Coffee-Marke und ich kann sagen, dass der Kaffee von Black Hat Coffee ein echtes Genusserlebnis ist. Ich trinke den häufig selbst. Und das Beste, die Verpackung kann auf Wunsch sogar mit eurem Firmenlogo oder einem individuellen Etikett gestaltet werden. Also, das perfekte Geschenk, hochwertig, persönlich und auch wichtig, compliance-konform. Geht einfach mal selber auf blackhatcoffee.de, klickt auf den Bereich B2B und macht euer nächstes Marketinggeschenk zu etwas wirklich Besonderem. Ende der Werbeunterbrechung.
Wie gesagt, wir müssen auch aufarbeiten. Ne? Das war ja für uns auch ein bisschen ein neuer Weg. Und ich glaube schon, dass es fair ist, nochmal zu sagen, hey, was waren auch die Sachen, die nicht gut funktionieren? Ganz ehrlich, ich sehe Marketing auch, ne, nicht als Disziplin, die immer perfekt weiß, was zu tun ist. Das hat noch einen gewissen Explorationsfaktor, wobei die Ratio natürlich sehr, sehr stark ist und aus der strategischen Ableitung kommen sollte, was es, glaube ich, auch tut. Mhm. Vielleicht nochmal zu deiner Frage zurückkommt. Also du hast so sehr richtig beobachtet, meines Erachtens. Wir haben ja auch hier Benefits kommuniziert. Der Fokus war ein anderer. Ne? Das ist mehr entertaining, das ist alles spielerischer. Wir haben den freien Mittelsitz beworben, wir haben das Saft beworben, wir haben auch das Thema Miles & More Mitgliedschaft beworben, ja, oder einen Status. Also wir haben all diese Proofpoints haben wir darin geliefert, aber durch die Art und Weise der Produktion hast du es sozusagen nicht so stark wahrgenommen, dass es eine Produktkommunikation eher ist, wie es vielleicht in den letzten war, sondern eher
eine Marke. Ne? Also ich fand es mega gut aufbereitet. Danke. Nur an der einen Stelle ist mir so aufgefallen.
Ja,
da musste man zweimal hinhören, dass es um Nachhaltigkeit geht und um CO2. Also es wurde dann gesagt, aber sozusagen mit Abkürzungen, die für den Normalsterblichen erstmal nichtssagend sind.
Ja, ist völlig richtig. Wir haben bei dem Thema SAF, also Sustainable Aviation Fuels, nachhaltige Flugkraftstoffe, wie du richtig gesagt hast, ist eine Möglichkeit, als Kundin diese auch zu kaufen. Wenn du bei uns Flüge buchst, kannst du ein Paket buchen und da ist eine Mischung aus Kompensation und sozusagen Invest in nachhaltige Flugkraftstoffe, was ein wichtiges Thema ist und ich hatte es ja vorhin gesagt, auch bei mir in der Teilverantwortlichkeit liegt und das hatten wir versucht dort zu bewerben.
Okay, insgesamt spannend. Ist das ich wusste Thema, nicht, dass man es buchen kann, ja? So ein bisschen wie bei grünen Strom, ja? Also
ganz genau. Ganz
Ökostrom,
genau. Ja. Ganz genau. Und das ist trotzdem aber ein Thema. Also insofern, deine Beobachtung ist nicht ganz falsch. Wir haben natürlich da kommunikative Herausforderungen, weil das schon sehr, sehr industriespezifische Begriffe sind. Ja, wir wollten damit spielerisch umgehen. Du hast ja dann auch gesehen in dem Clip, da siehst du dann die verkleinerten Fußabdrücke oder die Füße. Ja, das war sozusagen der Spaß damit. Die Leute haben es letztendlich dann auch schon gesehen, wurden aufmerksam und selbst wenn es dazu geführt hat, dass so jemand wie du, gut in der Vorbereitung wahrscheinlich, aber insgesamt dann vielleicht geguckt hat, ja, was heißt denn das eigentlich, dann ist es ja auch nicht ganz verkehrt. Ja, und das war letztendlich auch genau das Ziel. Ja, deswegen mehr Upper-Funnel-Logik. Die Leute sollten erstmal sagen, huch, ach, die Eurowings, ne, huch, die machen das irgendwie ein bisschen anders, irgendwie loving, Und trotzdem weiß ich, dass es sich stark da um das Produkt Flug und Eurowings und die gewissen Benefits handelt.
Okay. Welche Rolle hat denn eigentlich das Thema Flugscham noch, jetzt gerade, wo wir über Nachhaltigkeit sprechen, ne? Ist ja gerade in der Generation Z so ein bisschen diskutiert gewesen, jetzt auch gerade durch Corona bedingt. Wie ist da euer Blick drauf oder wie sieht die Zielgruppe
das? Es ist interessant, ne, weil ich habe das Gefühl, dass das deutlich weniger wird, weil einfach auch die Tendenzen gerade in der Gesellschaft sich im Drehen, ne? Und das liegt im sozusagen auf der anderen Seite dessen, wie wir uns bei uns zu dem Thema nähern. Also als Lufthansa-Gruppe und Eurowings als Teil dessen, für uns ist Sustainability eins der top strategischen Themen. Ne? Wir müssen da viel tun, sind auch bereit und investieren auch viel. Auf der anderen Seite merkst du schon, dass der Diskurs in der Gesellschaft sich natürlich gerade vielleicht auch im Vergleich von 1, 2, 3 Jahren her sich verändert hat. Und in Schweden, wo die Steuer für nachhaltiges Fliegen reduziert oder komplett weggenommen wurde, also insgesamt bewegt sich das wieder sozusagen in eine andere Richtung. Und was spannend ist, wenn du dir die reinen Buchungszahlen anguckst, du hattest das again anfangs ja erwähnt, die Buchungen nehmen zu. Ja. Insgesamt, wenn wir sozusagen auch darauf achten und sagen, hey, wir bieten diese Möglichkeit der Kompensation und der nachhaltigen Flugkraftstoffe an, die Take-Rate ist schon auch extrem gering. Wir sprechen da von der sogenannten Say-Do-Gap. Ja, also es wird als wichtig genannt, ne, wenn man gefragt wird, klar, ist total wichtig. Ob du dann aber bereit bist, den zusätzlichen Euro zu zahlen, das ist dann nochmal eine andere Frage. Und wir sehen es in den Buchungseingehen so stark nicht. Also es nimmt zu, aber es ist trotzdem noch lange nicht so weit, wie es man es vielleicht denken würde.
Ich glaube, das ist ein generelles Phänomen, ne? Zumindest mal beobachte ich das auch. Wir hatten gerade über Ökostrom auch gesprochen, also die Bereitschaft dann doch für Klimaschutz aus dem eigenen Geldbeutel nochmal on top zu zahlen, wenn man es doch günstiger haben kann. Ja. Die ist häufig geringer als das, was man in der öffentlichen Wahrnehmung so mitkriegt, ne? Also ich meine, vor 2, 3 Jahren die ganze Welt über, ganz Deutschland über Klimakleber gesprochen, die sind ja Flughäfen dann auch mal eingebrochen.
Ja, wir waren ja betroffen, genau richtig. Auch dieses Jahr, ne? Also das ist schon auch für uns, das finden wir natürlich überhaupt nicht richtig, ne? Weil es macht auch keinen Sinn, die Operations auch zu stören. Also das hat dann auch nochmal sicherheitsrelevante Themen. Aber das ist sozusagen das Klimakleber-Thema. Und die Aktivistenaktionen, die sind ja jetzt auch nicht vorbei. Aber wenn wir jetzt wirklich auf den Nutzer gucken, dann siehst du das nicht ganz so, wie die Ansprüche eigentlich in der Gesellschaft formuliert werden. Und wieder, das ist mir schon immer wichtig, bei uns, wir machen sehr, sehr viel in den Bereich, ne? Und immer mehr, es gibt natürlich auch immer mehr Bürden regulatorisch. Die Kosten gehen dadurch natürlich ins Exorbitante, aber wir stellen uns schon auch der Verantwortung. Aber gleichzeitig, und sozusagen, da kommt wieder meine Aufgabe rein, wie kriegst du das aber auch kommunikativ in den Services wirklich gut untergebracht, ohne irre zu führen, sondern auch einfach die Sensibilität zu erhöhen. Und wir haben vor ein paar Wochen auch diesbezüglich eine Aktion gelauncht, nämlich um die Aufmerksamkeit auf das Thema SAF, ja, beispielsweise zu erhöhen, den sogenannten Saft. Ja, das heißt, an Bord der Eurowings kannst du den Saft, ja, Wortspiel, hallo, kannst du dir erwerben. Wir haben einen hohen Preispunkt gesetzt, das geht an die 20 Euro ran. Ja, das heißt, die Leute werden es natürlich schon, sobald die das Menü scannen, sehen. Es ist auch ansprechend verpackt, in Burgundy, unserer Corporate Color natürlich auch ausgefüllt. Und das Ganze hat nicht nur eine kommunikative Wirkung, die, by the way, in der ganzen Welt viral gegangen ist. Wir hatten Artikel in Neuseeland, in Australien, in England und so weiter, die das aufgenommen haben. Aber es geht auch darum, dass wenn du den Saft erwirbst, kannst du dir die Mischung aus Kompensation und nachhaltigen Flugkraftstoffen sozusagen kaufen und dazu deinen Beitrag leisten. Warum machen wir das? Naja, dieses Thema auch ein bisschen spielerischer reinzubringen. Wir glauben an die Seriosität, aber der Nutzer, glaube ich, will nicht vorgeführt werden bei den Themen, sondern sollte spielerisch da reinkommen. Und das ist sozusagen unser Beitrag gewesen. Das war eine Idee, die in einem Talentprogramm der Lufthansa-Gruppe entwickelt wurde und wir haben sie dann an Bord von Eurowings umgesetzt. Also das hat so viel, viel Attention im positiven Sinne gesorgt.
Okay, lass uns mal auf die Kampagne zurückkommen. Du hattest ja gerade schon mal das Thema Media Mix angeschnitten, primär Bewegtbild war deine Aussage. Lass uns mal noch ein bisschen durchgehen. Also was war da euer Fokus? Ja, also ganz konkret, wenn wir in die Mediagattungen reingehen, welche Rolle spielt TV, CTV logischerweise an der Stelle, das Thema Bewegtbild im Social-Universum, wenn du da ein paar Details noch geben kannst, wie ihr den Mediamix da ausgesteuert habt und auch welche Rolle eine Zielgruppe spielt, ne? Weil, also erstmal kann jeder fliegen, der sozusagen 18 bis unendlich ist. Kinder buchen es nicht selber, aber wie seid ihr da nochmal unterwegs in der Targetierung eurer Zielgruppen auch?
Ja, Also erstmal vielleicht ganz grob gesagt, breiter gestreut. Wir wollen ja die Nadel national bewegen, ja, und wir haben auch sehr breite Segmente, das darf man nicht vergessen. Ne? Wir haben nicht die klassischen superspitzen Segmente an Bord. Du hast natürlich unterschiedliche Zielgruppen an Bord, das ist völlig richtig, aber insgesamt, wir haben in einem Flieger immer ganz viele Segmente zugleich. Das heißt, wenn es darum geht, auch die Marke zu bewegen, sind wir da schon auch breiter unterwegs. Dementsprechend war auch die Zielgruppenlogik hier, targetiere breiter. Was heißt das als Konsequenz? Ja, schon auch beträchtliches Investment in TV-Kampagnen, in CTV, logisch. Wir hatten meines Erachtens fast 20%, wenn ich mich nicht täusche, in TV reingesteckt. Viel CTV, lineares TV war wie gesagt auch dabei. Plus dann natürlich auch YouTube, ganz entscheidend. Und ja, ein großer Teil auch Paid Social. Am Ende können wir auch nicht drauf verzichten. Und das war eigentlich in dem Gesamten wirklich der Großteil des Mediamixes.
Mhm. Welcher Social-Kanal ist der entscheidendste gewesen innerhalb der Kampagne?
Das würde ich so gar nicht sagen. Das kann ich so auch noch.
Wir haben also nicht entscheidend, sondern wo habt ihr am meisten Geld ausgegeben? So ist richtig formuliert.
Ja, da würde ich nicht sagen, dass es im Social-Media-Bereich war. Das war schon eher TV, CTV und YouTube.
Okay. Und dann innerhalb von Social? Sozusagen innerhalb von Insta, Social, TikTok etc.?
Genau, Insta-Feel und TikTok-Feel. Ja, das sind unsere wichtigsten Kanäle. Also wir sind auf TikTok sehr erfolgreich unterwegs. Da befindet sich Teil unserer Zielgruppe, aber auch der Nachwuchszielgruppe. Aber wir haben auch das Gros auf Social Media, auf Instagram gelegt.
Okay. Und das Thema Targetierung jetzt nochmal nachgefragt. Also gerade im Social-Umfeld bei YouTube kannst du wunderbar targetieren.
Ja.
Wie habt ihr das genutzt oder habt ihr es überhaupt genutzt? Weil vielleicht ist ja die Zielgruppe so breit, wie du es gerade schon genannt hast, dass das gar nicht notwendig ist.
Also wir haben es dann genutzt, wenn es letztendlich weiter ging in das Thema Benefits auch. Ne? Also wir haben ja die unterschiedlichen Produktbenefits, wie ich vorhin gesagt habe, bespielt, ob es jetzt Vielflieger sind, ob es Leute, die auf gewisse Produkte und Services Mehrwert legen. Wir haben es uns daraus abgeleitet, sind trotzdem bisher aber relativ breit gewesen. Und das ist für uns auch sozusagen der Blick Richtung 2025, zu sagen, hey, wir gehen da auch nochmal deutlich spezifischer, nehmen uns vielleicht ein paar Zielgruppen auch nochmal deutlich, deutlich stärker hervor. Das ist etwas, was jetzt in 2024 gar nicht so sehr im Fokus lag und nicht, weil wir sagen, hey, wir sprühen das Geld irgendwie überall hin, sondern weil wir natürlich trotzdem schon reiseaffine Leute ansprechen. Insgesamt ist es schon begrenzt auf diejenigen, die wirklich fliegen, wo wir auch irgendwie im Relevanz-Set sind, aber jetzt nicht insbesondere auf gewisse Zielgruppen spezifisch nochmal targetiert, nicht in diesem Flight.
Okay. Wer ist eure Mediaagentur?
Das ist die Zenit.
Okay. Sag mal, also wenn wir jetzt die Kampagne mal durchgehen, dann hast du ja klassischerweise das, was wir jetzt als Upper Funnel gerade eben beschrieben haben. Und die Kollegen, hatte ich verstanden vorhin, von der Eurowix Digital, die dann eher im Lower Funnel unterwegs sind, klassisch Performance-Marketing betreiben. Habt ihr auch so eine Art Mid-Funnel oder anders gefragt, wie connectet ihr auch den Upper Funnel, den Lower Funnel, dass das irgendwie zusammenspielt?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine Sache, wo wir uns noch stärker investieren wollen. Gerade auf Social Media ist das Thema Mitfallen nicht ganz so trivial, wie ich finde. Ja, du hast sehr, sehr viel Awareness-Möglichkeiten, du kannst sehr, sehr viel Upper Funnel unterwegs sein mit Storytelling und so weiter. Du kannst auch die klassischen Campaigns im Social Media schalten, aber ich glaube, dass dazwischen, da ist schon noch mal viel Potenzial. Ja? Also wenn es um Consideration geht, also gerade dieser Übergang, habe ich das Gefühl, aber das ist jetzt gar nicht sozusagen Eurowings-spezifisch, sondern das ist Industry-specific, glaube ich, gibt es da schon noch mal eine Diskrepanz. Also wenn du wirklich denkst Richtung, wie kann man den vollen Funnel wirklich super schlau durchspielen und messy middle irgendwie auch sauber lösen, das geht, glaube ich, besser. Das ist aber auch beispielsweise eine der Sachen, die wir jetzt auch seit Q3, 24 deutlich stärker zusammen mit den Eurowings Digital-Kollegen angehen, weil das geht auch nicht ohne. Ne? Ich glaube, sozusagen auch Richtung Organizational Capability. Nur weil es zwei unterschiedliche Organisationen sind, heißt es nicht, dass man das auch unterschiedlich handhabt. Das darf man nicht. Ne? Ich glaube, wenn man das tut, dann tust du dir selbst eigentlich auch als Marke und für den Mix und so weiter keinen Gefallen. Und wir sind jetzt gerade dabei, genau zu prüfen, auch Kommerzialisierungsmöglichkeiten für Social Media. Auch das ist bei den Airlines nicht ganz so weiterentwickelt wie vielleicht im Bereich Retail. Ja, und wir gucken jetzt gerade zusammen, wie können wir Messy Middle stärker erfüllen, aber wie können wir auch Kommerzialisierung ein bisschen mehr in Mid- und Upper Funnel auch auf Social Media bedienen.
Kommerzialisierung im Sinne von Preispunkt dann oder was ist bei dir
Kommerzialisierung? Ja, Vertrieb, wirklich Vertrieb, ne? Weil momentan du schaffst eigentlich über die Discovery-Kanäle, ne, so nenne ich jetzt mal Social Media für Airlines, es ist viel Discovery. Du wirst inspiriert, dann gehst du irgendwo anders hin und irgendwann landest du im Sales-Chat.
Ja, beim Metasearch oder auf der Eurowings.de. Ja.
So, genau. Aber diese direkte Verbindung, gut, das kannst du über Attribution versuchen, dir irgendwie ökonometrisch zurechtzulegen. Ja. Ich glaube aber ja schon, was das Retail-Potenzial sehr deutlich aufzeigt, in anderen Regionen der Welt, siehe China, noch viel, viel stärker, ist der direkte Beitrag von Social Media zum Kauf. Und ich glaube, weil die Apps besser werden, weil die, also die Vertriebs-Apps der Airlines, in unserem Fall unsere Eurowings-Apps, genauso aber auch sich die sozialen Medien weiterentwickelt, mein Ziel ist schon auch zu sagen, 25 und fortfolgen zusammen mit den Plattformen, ob es Meta oder TikTok ist, so ein bisschen, let's push the envelope, ne? Wie kriegen wir diesen direkten Zusammenhang noch stärker? Wie kann ich noch stärker aus der App heraus vertreiben? Und nicht nur Preispunkt setzen im Sinne, wir machen dort Preisangebote. Ja, das ist relativ trivial, ja, wenn du mich fragst.
Wie wichtig sind dann Engagement-KPIs, jetzt gerade im Kontext von Consideration?
Ja, sehr stark, sehr stark. Wir haben, gerade auf TikTok haben wir extrem gute Engagement-Zahlen. Wir diskutieren aber immer wieder. Das
heißt schon extrem gut? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wie bezifferst du das? Also die Ratio aus Ausspielung und dann sozusagen Likes und Comments?
Ja,
und,
oder was, würd, was? Also bei mir ist extrem gut Vergleich in der Industry, ja, weil da bewegen wir uns schon, glaube ich, insgesamt vielleicht nicht auf dem Niveau, wie es ein klassischer Person-Influencer ist oder vielleicht auch andere Verticals, aber wir sind da unter den Top 2, 3 Engagement Airlines auf TikTok. Das ist schon für mich, das ist schon sehr, sehr gut. Da hat, glaube ich, auch die Eurowings sehr, sehr frühzeitig in TikTok investiert, hat früh den Move gemacht und dementsprechend haben wir jetzt auch da Erfolg.
Womit schafft ihr das? Also mit welchen Inhalten? Also weil es ja dann wahrscheinlich nicht der TV-Spot einfach filetiert,
genau, sondern dann wirklich Plattform. Super authentisch, viel Inhouse-Produktion. Ja, das ist im Social Media das, was mein alter Job war, Inhousing-Capabilities zu erhöhen. Das machen wir hier bei der Eurowings jetzt weiter. Wir haben super clevere, junge Social-Media-Guys und Content-Creators, die das machen können, die viel mit AI arbeiten. Unser Social-Media-Kanal besticht durch viel AI-Implementierung. Wir haben Easter Bunny AI-Post gemacht, der durch die Decke gegangen ist. Also wir sind da meines Erachtens einfach sehr experimentierfreudig, was dem Kanal auch würdig ist, und können es aber auch nur sein, weil wir bei uns die Inhouse-Bench erhöhen, unsere Agenturen mit uns zusammen auch genau darauf getrimmt werden, wir mehr Realtime auch machen können, und dementsprechend funktioniert das auch gut. Also TikTok ist das beste Beispiel, genauso aber auch Instagram, wo wir vielleicht ein bisschen weniger Follower haben, aber diese Dynamik von TikTok dort schon auch weiter nutzen möchte. Ja, ja, es sind super spannende Kanäle für uns einfach, weil wir dort auch im Sinne von Trendsetzen, ne, viel für uns mitnehmen und dann auch vielleicht in die anderen Kanäle wieder reinnehmen, weil ich glaube, es gibt da schon das Thema, ich flieb's, ne? Das ist ja sehr socialig, sehr jugendlich gedacht. Das kommt natürlich auch aus einer Social-Idee an sich. Und das ist auch das, was wir weiterhin verfolgen werden. Je nachdem, was das Ziel der Kampagne und unserer Markenausrichtung auch ist.
Und schaut ihr dann teilweise zumindest dort, wo es möglich ist, auch auf Linkouts, also ganz konkret Traffic, das wäre ja auch so eine Mid-Funnel-KPI, die man nutzen könnte, ne? Indem man sagt, du hast irgendwie klassisch deine Awareness-Kennzahlen, die auf die jetzt sehr stark schaut innerhalb der Kampagne, dann so was wie Consideration mit Engagement Rates, wo ihr irgendwie stolz drauf seid. Kollegen im Lower Funnel machen wunderbaren Job auf CPO-Optimierung. Aber dann gibt es vielleicht noch eine Traffic-KPI. Ist die dann schon relevant oder wäre das jetzt eher so ein Projekt, wo du sagst, nur da wollt ihr jetzt in Zukunft noch mehr investieren?
Nee, die ist schon relevant. Das heißt bei uns Booking-Related Visits, ne? Also wir stecken es so ins Schaufenster, dass der Kunde nur noch buchen muss. Und das ist auch ein KPI, was wir für die Kampagne als relevant mit heranziehen. Eigentlich für alle unsere. Wir
also haben für die Upper Funnel-Kampagne ganz konkret.
Genau. Okay. Und das ist auch das, was wir haben, die sogenannten Must-Win-Battles, ne? Jedes Jahr. Das ist das, was letztendlich unsere Zielsetzung ist. Ganz hart im Sinne von quantitative Ziele. Und da sind die Booking-Related Visits auch für mein Marketing-Team ein essentielles KPI.
Aber darauf optimiert ihr ja nicht, oder? Weil am Ende kannst du ja nur irgendwie auf ein KPI wirklich sauber optimieren. Richtig. Auch in der Einstellung jetzt beispielsweise in den Social-Plattformen. Ne?
So ist das.
Du suchst als KPI-Awareness aus, da hast du da keine Traffic-Optimierung drauf. Ist es dann nur ich sage jetzt mal, nur eine Art Abfallprodukt und dann freut man sich, wenn es irgendwie passt. Wie schafft ihr dann vielleicht doch den Spagat aus einer Optimierung zwischen zwei KPIs?
Ja, Spagat ist, glaube ich, das richtige Wort, ne? Und du hattest initial gefragt, welche Rolle spielt Engagement? Wir haben auch einen internen Battle zwischen Engagement und Reach KPIs. So ein bisschen Story of my life. Welches ist das Leading KPI? Welches ist das Health KPI? Wir sind momentan stark auf Engagement aus, weil wir auch, ne, ich hatte ja gesagt, unsere Marke hat schon eine gewisse Bekanntheit in Deutschland, in unterschiedlichen Geografien stärker als in anderen, aber insgesamt sind wir schon sehr bekannt. Wir sind unter den Top 3, 4. Was wir aber noch mehr machen möchten, ist die Marke im Sinne von Likeability, Love Brand zu fördern. Und deshalb sagen wir, die Konsequenz für Social Media sind die Engagement KPIs und deshalb gehen wir auch da auch stärker rein. Sobald wir wieder sozusagen die Overall Strategy für die Marke ändern, werden wir das auch in die anderen Kanäle reindenken und dann auch umsetzen. Jetzt sozusagen wirklich auf strategischer Ebene. Taktisch kannst du natürlich dann nochmal jeweils, ne, pro Kampagne und so weiter unterschiedlich ausspielen. Aber wenn du mich nach einer strategischen, nach einem strategischen Weg fragst, dann ist es der. Und das finde ich auch extrem wichtig, weil ich habe schon auch in einer Zeit gearbeitet im Marketing, wo es meiner Erachtens, es gab die Over-Optimization of Social Media for the sake of Social Media und es gab die Over-Optimization for Newsletter for the sake of Newsletter. Und ich glaube an eine holistische Markenentwicklung mit klar kanalspezifischen KPIs, logisch. Aber
kanalspezifische Kreation ja auch ein Stück weit, ne?
Kanalspezifische Kreation sowieso, das ist völlig richtig. Ja. Aber am Ende, man darf es nicht vergessen, ne? Marketing ist dafür da, um das Business voranzutreiben. Und du musst da auch eine Konsequenz für das Business erzielen. Und meine Aufgabe ist es inhärent eigentlich zu sagen, wo wollen wir mit dem Geschäft hin? Was heißt das für das Thema Marketing? Was heißt das für den Marketing-Mix? Was heißt das für Kanäle? Und dass wir da einen roten Faden durchziehen können und nicht das letztendlich bottom und ne, bottom-up, top-down und alles gemischt und du hast eigentlich kein Red Thread. Ja, das finde ich ist eigentlich Waste of Marketing Money.
Ja, wahnsinnig schönes Schlusswort. Ich habe schon länger nicht mehr die zwei Abschlussfragen gestellt, würde es gerne aber heute im Podcast mit dir mal wieder aufgreifen. Okay. Und zwar habe ich meine Gäste bis vor einiger Zeit immer gefragt, wen sie gerne mal aus der Marketingbranche oder ihr könnt es auch gerne weiterfassen, Tech-Branche kennenlernen würden. Na, kann irgendwie ein Jeff Bezos sein oder aber gibt es vielleicht einen oder auch eine deutsche Persönlichkeit, wo du sagst, mit dem würdest du gerne mal Abendessen gehen?
Also die Tech-Branche ist super spannend. Manchmal denke ich mir, Tech ist vielleicht auch ein Bereich, in den ich rein sollte. Das macht extrem viel Spaß, ne, weil einfach da die Agilität, Dynamik gerade jetzt in Times of AI hoch ist. Aber ich würde da jetzt nicht eine Persönlichkeit aus der Tech-Branche nennen. Ich habe das Gefühl, auch man kennt sie so gut, weil sie so omnipräsent sind. Ich nehme Rory Sutherland. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere. Das ist ein, der ist, glaube ich, Vice Chairman bei Ogilvy in UK. Ein Behavioral Marketeer, der sehr, sehr viel mit der Kraft der Psychologie und der Behavioral Insights arbeitet. Extrem begnadeter Rhetoriker, die ihn nicht kennen, sollten sich den mal anhören. Und mit dem würde ich sehr gerne zu Abend essen. Weil seine
hat wahrscheinlich auch ein Buch geschrieben, oder?
Diverse Bücher geschrieben, ist auch sehr weit available in Podcasts und YouTube. Meines Erachtens hat er einfach da nochmal einen deutlich schlaueren Ansatz auch an Marketing, immer mit der Verknüpfung zu Business. Und ich habe es ja ein paar Mal gesagt, ne, das ist für mich auch das A und O, Marketing als Disziplin für den Geschäftserfolg zu sehen und nicht, weil man sich selbst zugrunde optimiert.
Okay. Zweite Frage. Welches Unternehmen hättest du gern selber gegründet?
Welches Unternehmen ich gern selbst gegründet hätte?
Außer Eurowings natürlich, Lufthansa.
Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich, obwohl ich so starken digitalen Background habe, glaube ich, sind so Unternehmen wie Moleskine oder Montblanc sehr, sehr spannend. Jetzt gar nicht sozusagen nur als selbst gründen, sondern auch wirklich vielleicht selbst führen und auch transformieren. Ein extremes, gefühltes Offline-Business, Offline-Produkt, was gefühlt auch aus der Zeit gefallen ist mit dem Notebook, jetzt bei Moleskine insbesondere, man es aber geschafft hat, ich glaube, da war auch ein Private Equity Investor ran, das so umzudrehen, auf den Need der Kunden zu mappen und dann sich doch durch die Digitalisierung zu bringen, obwohl man ein Offline-Produkt hat und da extrem erfolgreich zu sein. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ja. Also mich,
die haben auch so einen digitalen Stift, ne?
Ich weiß nicht, die haben einen digitalen Stift.
Ich habe den tatsächlich. Da kannst du schreiben wie auf Papier. Also du schreibst auf Papier, aber er digitalisiert es und dann hast du es sozusagen kannst es dir als JPEG, PDF, whatever, oder in OneNote irgendwie reinladen.
Ja.
Also mega smart.
Genau. Ich weiß nicht, wie erfolgreich sowas ist, ne? Ich bin da kritisch auch, was die da jetzt gerade sozusagen im Bereich Digitalisierungsmöglichkeiten machen. Aber es ist schon besonders, ne, stark ein Unternehmen aufzubauen, da mit der Marke aufzuladen, viel mit Marketing zu spielen und trotzdem aber den Geschäftserfolg so vorne heranzustellen, das ist schon großartig. Also Das fände ich spannend. Ne? Irgend so ein Small- oder Medium-Player, davon gibt es ja genug in Deutschland und Europa. Das kann interessant sein.
Super, vielen Dank, Clemens. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcast da und folgt natürlich unbedingt dem Kanal, wenn noch nicht geschehen. Clemens, herzlichen Dank für dein Kommen und für die vielen Einblicke bei der Eurowings. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank, Daniel, hat Spaß gemacht.